Wir sind sehr privilegiert, ein Teil davon zu sein. In die letzte Woche ziemlich wichtig geworden für mich, etwas über das Thema Gebet mitzuteilen. Also ich habe etwas vorbereitet aus Psalm 1. Psalm 1, nur Vers 1 und 2. Aber zuerst wollte ich eine kurze Geschichte weitergeben. Im Sommer 2015 kaufte ich ein gebrauchtes Auto. Es war nichts Besonderes, es war nur ein durchschnittliches Auto. Ich war zufrieden damit, es hat 4 Räder und ein Lenkrad. Ja, zufrieden. Aber aus dem Sommer wurde dann Herbst, wie jedes Jahr, und dann das Wetter wurde kühler. Und dann kam der Winter und dieses gute, funktionierte Auto wurde jeden Morgen fast unmöglich zu fahren. Aber der Motor funktioniert, die Elektrik funktioniert, die Gebläse funktioniert, alles funktionierte, bis auf eine Sache, es hat keine Heizung. Also keine Heizung. Ich hatte das natürlich gar nicht bemerkt im Sommer. Man braucht doch keine Heizung im Sommer. Aber die Kombination aus Feuchtigkeit und kälte Luft aus dem Glas machte das Fahren unmöglich. Das ist nicht wirklich das Bild von meinem Auto, nur ein Google Search. Aber das Auto funktionierte, aber es war wirklich nutzlos. Gefährlich sogar. Und ich dachte, es ist quasi ein Bild für ein christliches Leben, ohne regelmäßige Begegnung mit Gott im Gebet. Wie ein Auto ohne Heizung. Es funktioniert, aber wir sehen nicht wirklich. Es kann auch gefährlich sein. Also warum brauchen wir regelmäßig Zeit im Gebet mit Gott? Warum? Ihr kennt sicherlich die Chroniker von Narnia, von C.S. Lewis, kennt ihr? Diese Geschichte, der König von Narnia, ist das ganze Land unter dem Fluch des Hexe. Und es ist immer Winter, aber niemals Weihnachten. Und ich denke, das ist vergleichbar mit der geistlichen Stimmung in dieser Welt. Es ist immer kalt und neblig, geistig, mäßig. Und diese Kalt führt zu einer gewissen Dunkelheit, ein gewisser Nebel um uns herum, und es ist ständig da. Und wir brauchen die Wärme der Herrlichkeit Gottes, damit wir sehen können, was eigentlich läuft. Und ohne die Hitze des Wort Gottes und der Heilige Geist ist die Windschutzscheibe unseres Lebens unsichtbar. Es hat null Sicht, wie mein Auto ohne Heizung. Und ich glaube, dieses Prinzip steht hinter diesen 2 Versen in Psalm 1. Vers 1 und 2, ich lese von der Luther-Übersetzung, steht wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünde, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Wir werden uns in diese Verse in Kürze genauer ansehen, aber zunächst eine Definition. Was meint der Psalmist hier eigentlich mit glücklich oder wohl? Ich denke, es kann mit vielfältigen Worten beschreibt oder definiert sein, aber gesegnet ist das Stichwort für mich, gesegnet. Freude und seelische Zufriedenheit. Eine innerliche Gewissheit, dass alles in Ordnung ist. Eine innerliche Gewissheit, dass alles ist in Ordnung. Es ist das Ziel jeder menschlichen Herzens, gesegnet zu sein. Gott hat uns Menschen dazu geschaffen, in diesem Zustand zu leben. Das war die Erlebnis von Adam und Eva am Anfang im Garten Eden. Das war Perfektion. Alles war in Ordnung, tatsächlich. Wirklich alles. Alles unsichtbar, alles sichtbar, funktioniert. War perfekt. Das Problem ist, Sünde ist in die Welt gekommen und die Fähigkeit Adam und Eva und auch uns als ihrer Nachwuchs ist unsere Fähigkeit, diesen Zustand zu erleben, ist im besten Fall begrenzt geworden und im schlimmsten Fall zerstört. Aber der Wunsch bleibt noch. Dieser Verlangen, es liegt noch im Herz. Also da haben wir eine Spannung. Eine Spannung. Und jedes Geschichtsbuch ist ein trauriger Story von Menschen, die versuchen, dieses Ziel ohne Gott zu erreichen. Vielleicht einige von euch kennt der Blaise Pascal, der französische Philosopher. Er drückt diese Gedanken so aus: Alle Menschen suchen das Glück. Das ist ohne Ausnahme so. Welche verschiedenen Mittel sie auch anwenden, sie alle führen zu diesem Ziel. Die Ursache dafür, dass die einen in den Krieg ziehen und die anderen ihn vermeiden, ist in beiden derselbe Wunsch, begleitet von verschiedenen Ansichten. Der Wille geht nie einen Schritt weiter als bis zu diesem Ziel. Dies ist das Motiv jeder Aktion eines jeden Menschen, selbst derer, die sich selbst umbringen. Ich denke, Blaise Pascal hatte recht. Er hat das gut ausgedrückt. Also, wie lehrt uns Psalm 1, dieses Glück zu erreichen in diesem Leben? Lass uns jetzt in diesem Psalm einsteigen. Ich kann Hebräisch nicht lesen, das sieht nur schön aus. Aber Vers 1 sehen wir diese Methode von der Psalmist. Um etwas klar zu definieren, muss man zuerst beschreiben, was etwas nicht ist. Und das sehen wir hier. Und so beginnt das Buch der Psalmen mit den Worten: Wohl dem, oder selig ist der Mensch, der sich nicht in einer von drei Positionen befindet. Wir sehen drei Positionen hier. Nummer 1, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Also wandern zeigt, dass diese Person unterwegs ist. Es gibt Bewegung hier. Diese Person hat sich für ein Ziel entschieden und sie sind unterwegs nach diesem Ziel. Und sie wird den Ratschlägen folgen, um dieses Ziel zu erreichen. Und es gibt in dieser Welt um uns herum eine Menge gottlose Ratschläge. Gell? Gottlose Philosophen umgeben uns ständig. Das ist nichts Neues. Die erste gottlose Philosophen war die Schlange im Garten Eden. Wie gesagt, es ist nichts Neues. Aber diese Person wird dieses gesuchte Glück nicht finden, laut der Psalmist hier. Aber es kann schlimmer sein. Die zweite Position sehen wir: Wohl dem, der nicht auf dem Weg der Sünde tritt oder anders übersetzt steht. Diese Person geht nirgendwo hin mehr. Sie stehen bleiben, sie können ihre eigenen Ziele des Glücks nicht erreichen. Und jeder Fortschritt nach Glück wird durch die Sünde aufgehalten. Was Sünde ist, ist hoffnungslos. Die Sünde, es täuscht uns hier und hier. Und diese Person wird der Sünde im Gefängnis gehalten, ein unsichtbares Gefängnis gehalten. Und es gibt keinen Fortschritt mehr in das Leben, es gibt keine Freiheit, es gibt keinen Segen, sie stehen einfach. Aber es kann noch schlimmer sein. Und das sehen wir in die dritte Position hier. Wohl dem, der sitzt nicht, wo die Spötter sitzen. Also diese dritte Position ist ja quasi eine der Akzeptanz. Sie haben sich mit Sünde und Unglück eingerichtet. Und sie haben ihr Leben in Sünde ja, akzeptiert anscheinend. Und sie kann es nicht mehr sehen, dass ihr tiefster Wunsch nach Glück möglich ist überhaupt. Und sie haben sich mit einer geringeren Freude zufrieden gegeben. Und die geringere Freude über andere zu spotten, die immer noch Hoffnung haben. Sie sitzen in einem brennenden Gebäude quasi und lachen über diejenigen, die fliehen und noch Hoffnung haben. Sind sie wohl? Sind sie gesegnet? Überhaupt nicht. Also was wir haben hier ist eine Beschreibung von drei Positionen der Gegnerschaft zu Gott. Es gibt anscheinend verschiedene Stufen der Verlorenheit unter den Menschen in die Welt. Und weiß, was schockierend ist, wir alle fallen unter diese Beschreibungen. Es sei denn, Jesus schaltet das Licht an in unserem Leben und uns rettet. Lob der Herrn, das ist noch nicht das Ende der Geschichte. Der Psalmist hat beschrieben, was wir nicht wollen, um deutlich zu machen, was wir tatsächlich wollen, was unser tiefster Verlangen eigentlich ist. Und in den Vers 2 heißt es, und es ist wunderbar, Vers 2 steht, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Also zwei Dinge tut der gesegnete Person, gesegnete Christ. Nummer eins, und ich widerspreche Martin Luther und seine Übersetzung nicht gerne, aber ein genauer oder ein bessere Übersetzung dieses Satzes ist folgendes. Er freut sich am Gesetz dem Herrn, statt hat Lust am Gesetz des Herrn. Er freut sich. Es gibt eine gewisse Freude über das Gesetz des Herrn. Und dieser Mensch ist froh, dass Gott der Chef ist, dass Gott das Sagen hat. Das ist gut, weil er auf Gottes Weisheit vertraut und überzeugt, dass sein Weg das Beste ist, auch wenn er das nicht versteht, auch wenn es ein Geheimnis noch ist. Gott hat das Sagen und das freut mich drauf. Ich habe ein paar Gedanken zum Gesetz gemacht diese Woche. Und in der Welt der Wissenschaft, es gibt Gesetze. Zum Beispiel Schwerkraft oder Kraft oder Physik. Und durch wissenschaftliche Forschung können wir vorhersagen, wie Dinge funktionieren werden. Aufgrund von Gesetzen. Aber Gesetze entstehen nicht von selbst, sie sind nicht zufällig irgendwie. Sie stammen von einem Gesetzgeber außerhalb von das Gesetz, einem Gestalter, einem Schöpfer. Und auch das menschliche Leben hat einen Gesetzgeber, ein Design, wie das menschliche Leben am besten funktioniert. Eine Erklärung dafür, warum die Dinge schiefgehen, wenn wir diese Gesetze verleugnen. Also zum Beispiel die 10 Gebote. Stell dir vor, wie wenn jeder nach den 10 Geboten leben würde, sehen die Welt ganz anders aus, oder? Das Leben funktioniert nach Gottes Gesetz. Und es ist unsere Entscheidung, dem Gesetz Gottes zu vertrauen, es zu befolgen und uns an es zu erfreuen oder es zu verleugnen und die Konsequenzen zu erben. Gottes Design für das Leben ist nicht davon abhängig, ob wir daran glauben oder nicht. Es ist einfach, wie das Leben funktioniert. Und wir können darüber freuen oder wir können das verleugnen. Das Gesetz Gottes. Damals, als diese Schrift geschrieben wurde, das Gesetz Gottes sind aus 5 Büchern dargestellt. 1 bis 5. Mose, das war der Ausmaß der Offenbarung damals. Aber für uns ist die Offenbarung Gottes Gesetz noch vollständiger, unendlich vollständig eigentlich. Weil Jesus selbst war und ist die vollkommene Offenbarung Gesetz, Gottes Gesetz. Jesus hat gesagt selber, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz zu zerstören, sondern um das Gesetz zu erfüllen in ihm selbst. Darüber hinaus, Römer 10, Vers 4, schreibt Paulus, denn Christus ist des Gesetzes Ende zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Also, wir können diesen Satz wie so interpretieren, wohl und gesegnet ist der Mensch, die erfreut sich an der Person Jesus Christus. Ein Christ muss nicht gezwungen werden, sich an Jesus zu erfreuen. Er weiß schon, wie gut er ist, wie liebevoll eine Begegnung mit Jesus ist. Eine rettende Begegnung mit Jesus bedeutet, dass es nichts sonst gibt, was die Seele sättigen könnte. Halleluja. Und deshalb lesen wir die zweite Halb von Vers 2 und sind er über seinem Gesetz Tag und Nacht. Oder von unserem heutigen Perspektiv sind er über Jesus Christus Tag und Nacht. Wo finden wir etwas über Jesus heraus? Wir haben viel über Jesus in unseren Händen. Viel. Jede einzelne Seite dieses Buches, 66 Bücher, weist auf Jesus Christus hin. Und wir müssen lernen, die Bibel so zu lesen, dass wir in jedem Abschnitt Jesus Christus erkennen können. Alten Testament und Neuen Testament. Ich lese das Evangelium, um Jesus zu erkennen. Ich lese die Briefe von Paulus, um Jesus zu erkennen. Ich lese die Weisheitsliteratur in die Alten Testament, um Jesus zu sehen. Ich lese das Gesetz Gottes gerade am Anfang des Alten Testaments, um Jesus zu sehen und seine Güte zu erleben. Aber das ist kein Gehirnwerk. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Er macht das. Er offenbart Jesus durch das Wort. Daran liegt der Hitze, das wir brauchen in dieses Leben. Und daher kommt unsere Sicht für das Leben in diese Welt. Dadurch. Jetzt wird es ganz praktisch hier in diesem Psalm. Also bemerken wir die Verben, die wir bisher gelesen haben. Wandern, haben wir gesehen, stehen oder treten, sitzen, erfreuen. Und jetzt haben wir noch ein Verb, sinnen. Sinnen, was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet? Überall sonst in den Psalmen bedeutet sinnen Folgendes, dass man innerlich nachdenkt. Dass man innerlich nachdenkt, in Ruhe. Allerdings hier im Psalm 1, Vers 2 nimmt das Wort sinnen aus dem Urtext eine ähnliche Bedeutung, aber nicht genau die gleiche. Nämlich in diesem Vers sinnen bedeutet immer wieder laut wiederholen. Immer wieder laut wiederholen oder murmeln. Das ist, was es bedeutet in Psalm Nummer 1. Und für uns das ganz praktisch heißen, lese eine Bibelstelle immer und immer wieder laut vor dich hin. Ein quasi Predigt an sich selbst. Eine wirkungsvolle Übung. Gott hat seine Macht in sein Wort gelegt. Hat alles investiert in sein Wort. Und wenn wir sein Wort mit unserer eigenen Stimme zu unseren eigenen Ohren sprechen, hören, das ist ein mächtiger Dynamikenspiel. Und Gott, der Heilige Geist, freut sich, dieses Wort zu nehmen, unserem Verstand Verständnis zu bringen und noch mehr das Wort auf unserem Herz anzuwenden. Er macht das. Also ein Bild, das uns dies vielleicht verdeutlicht. Stell dir diese Situation vor. Ein Elternteil sieht, dass sein Kind ohne seine Bücher zur Schule geht. Sie rufen ihm und sagt: Mein Sohn, du hast deine Bücher vergessen. Das Kind hört sie nicht deutlich und rennt trotzdem weiter zur Bushaltestelle. Anstatt anzuhalten und die Frage stellen, was? Was hast du gesagt? Das Kind rennt weiter und kämmt sich den ganzen Tag, weil es etwas Wichtiges fehlt. Wie offen tue ich das in die Bibel? Ich habe mich selber gefragt diese Woche, wie oft tue ich das in die Bibel? Gott spricht zu mir und es fällt mir schwer, ihn zu verstehen, aber wir haben viel zu tun und nicht genug Zeit. Und die Gedanken läuft für den Tag, also machen wir weiter und durch den Tag kämpfen. Bin ich allein mit dieser Erfahrung, oder? Okay, gut. Also wir nehmen uns nicht die Zeit anzuhalten und zu fragen, Herr, was meinst du mit das? Was bedeutet das? Was ist dein Herz da hinten? Und wir rennen einfach los und kämpfen uns durch den Tag. Ich habe diese Praxis zu verschiedenen Zeiten in meinem Leben verwendet und in letzter Zeit habe ich sie häufiger angewendet. Wirklich hilfreich beim privaten Gebet. Stille Zeit ist nicht mehr so still. Perfektes Timing. Stille Zeit ist nichts mehr so still. Schön. Es ist nicht kompliziert, aber lies einen Abschnitt laut vor. Bete, dass Gott die Bedeutung zeigt. Lies noch einmal, bete noch einmal, lies noch einmal, bete noch einmal, bis du sein Herz verstehst. Das habe ich wirklich hilfreich gefunden. Aber ich bin ein Vater, ich habe zwei Kinder und ich bin kein perfekter Vater. Aber wenn mein Kind zu mir kommt und sagt, was bedeutet das? Das ist eine kostbare Begegnung mit meinem Kind. Also stell dir vor, wie glücklich der perfekte Vater ist, seinen Geist zu senden und zu deinem Herz sein Wort zu erklären. Wenn du ihn fragst und wenn wir ihn fragen als Gemeinde. Also ganz kurz zum Ende Anwendungen. Es gibt nur einen Weg, um als wiedergeborener Mensch tief Zufriedenheit zu finden. Wir versuchen so viel andere Dinge. Und ich werde durch meine Enttäuschung mit diesen anderen Dingen über weltliche Attraktionen daran erinnert, wer ich bin. Ich bin ein Kind Gottes. Ich gehöre nicht in diese Welt. Mein Zuhause ist irgendwo anders. In die Ewigkeit mit Jesus. Also ich brauche mehr als all die Segnungen in dieser Welt. Ich bin dankbar für mein Leben, ist relativ angenehm. Eine Familie, ein Job, ein Auto, ohne Heizung, aber ja, weißt, es ist nicht schlecht. Aber meine seelische Zufriedenheit nicht davon ab. Ich brauche mehr. Es gibt nur einen Ort, an dem ich finden kann, wonach ich suche, durch täglich Begegnungen mit Jesus Christus, mein Retter, in die Bibel und durch das Gebet. Das brauchen wir. Aber es ist schon ein Kampf. Wir kämpfen an drei Fronten. Der alte Mann in mir, der alte Mann muss immer noch getötet werden. Er lebt noch ein bisschen, er kämpft noch täglich, aber er muss getötet werden. Ohne Frage. Die Welt um uns herum, zweite, ist immer noch geistig kalt und dunkel. Und drittens, der Teufel ist immer noch darauf aus, mich abzulenken und Chaos zu stiften. Drei Fronten. Es beginnt hier, dann um uns herum, in die Welt, die geistliche Stimmung und dann der unsichtbare Kampf mit dem Teufel. Und ich brauche täglich die Hitze des Heiligen Geistes durch das Wort und das Gebet, sonst kann ich nicht sehen, was tatsächlich läuft. Und Vers 2 ist ein wichtiger Teil unserer persönlichen Freude an Jesus. Und diese Methode des Bibellesens, der Sinnen und des Gebets. Das ist Gottes Rezept für unsere neblige Windschutzscheibe. Murmel und wiederhole die Bibelstelle immer wieder laut vor dich hin. Nur ein Vorschlag. Und wenn ich sie nicht verstehe, ich sage Stopp, einfach sagen, was meinst du, Vater, damit? Erklär das zu mir, Jesus. Und dann lese die Stelle nochmal. Und wenn morgens oder abends deine Aussicht neblig ist, denk an die Windschutzscheibe. Mach die Heizung an, lies die Bibel und bete, bis du wieder sehen kannst. Lass uns beten. Herr Jesus, wir sind so dankbar für dich, für wer du bist und was du bist für uns und zu uns, Herr. Danke, Herr, für dein Wort. So mächtig, all deine Kraft, die Wahrheit. Danke, Herr, dass du der Heilige Geist geschenkt hast und immer wieder schenkst, Herr, um uns zu begleiten und zu leiten und zu trösten, Herr, um uns helfen zu sehen, was eigentlich läuft in dieser Welt. Herr, ich danke dir für die Frieden, das du schenkst, die Frieden und Freude, auch wenn wir leiden, Herr, in dieser Welt. Danke, dass unser Zuhause nicht auf dieser Welt ist und die Ewigkeit wartet für uns, wo wir für ewig dabei mit dir sein werden. Herr, wir freuen uns auf den Tag, aber in der Zwischenzeit, Herr, du hast alles zu uns gegeben, was wir brauchen, Herr, um diese seelische Zufriedenheit zu erleben. Herr, hilf uns. Schenk du dein Heiliger Geist, um Jesus zur Offenbarung. Nochmal unter die Geschwister hier in Christusgemeinde hier in Gernsbach. Segne du uns in deinem Namen, Jesus. Amen. Gut, ich möchte euch mit folgendem Vers segnen. Kolosser 2, Vers 2 und 3 schreibt Paulus, denn ich möchte, dass sie ermutigt werden und in Liebe miteinander verbunden sind. Ich wünsche mir, dass sie absolutes Vertrauen haben, weil sie das Geheimnis Gottes, das ist Christus, in seiner ganzen Größe erkennen und verstehen. In ihm liegen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. verborgen. Der Herr segne dich und sei mit dir in dieser Woche. Lass ihn über dein Hinausgehen und dein Heimkommen behüten. Sei dir seine Liebe und Fürsorge für dich in jedem Teil deines Lebens bewusst. Amen.